Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Treffpunkt Werkstatt in dem Jahr. Mit der lieben Hanna und mir, und die übernimmt ab sofort die Geschichte der Woche.
Ich übernehme jetzt, ja. Wir haben einen neuen Gast hier am Tisch sitzen, und dem seine Geschichte der Woche ist die, dass er von einer Kundin angerufen wurde, die von jemandem angesprochen wurde. Unser Gast heute ist auch, wie wir, Dachdecker, und sie wurde angesprochen und der Kundin wurde gesagt, da am Dach ist was zu tun und so. Und dann wurde sich auf seinen Namen berufen und er wusste überhaupt gar nichts davon. Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor und führ mal kurz aus, was da genau passiert ist und was du darüber denkst.
Hi, schön, dass ich da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Wie gesagt, Stefan Sodan, ja, Dachdecker. Ja, die Geschichte ist eigentlich in der Richtung so abstrus, weil es erst gar nicht so ersichtlich war, um was es ging. Die Kundin hat bei uns im Büro angerufen und hat sich darauf bezogen, dass ich doch jetzt vorbeikommen könnte, wie es vor Ort mit den Jungs besprochen ist, wegen der Reparatur und dem Dachschaden was ist. Und ich denke immer die ganze Zeit so, was für ein Kunde, mir sagt das gar nichts. Bis mir aufgefallen ist, mir selber schaffen 4 Häuser weiter in der Reihe. Und jetzt war der Dachdecker da vor Ort, war echt so dreist. Und hat sich ausgegeben, dass meine Jungs im Prinzip da vor Ort waren, auf mich bezogen, weil den Namen hat er bei meiner Kundin, weil ich das tatsächlich gemacht habe, erfragt. Und hat dann sich darauf berufen, auf mich, dass er von mir kommt aus der Firma und dass er jetzt doch den Auftrag ausführen könnte. Und ich habe jetzt der Kundin erstmal gesagt, dass mir das gänzlich unbekannt ist. Sie hat sich dann auch schon komischerweise gewundert, dass die Visitenkarte auch nicht von mir ist, die vermeintlich Mitarbeiter von mir abgegeben hätten. Und dort kam dann eigentlich so das Ganze ins Rollen, wo ich dachte, nee, passt was nicht. Und dann haben wir mal nachgeforscht, das Ganze. Und ja, es geht, glaube ich, in die Richtung so ein bisschen Dachai, das Thema, was so auf dem Markt rumschwirrt. Ich weiß nicht, Hanna, ob du das Thema Dachai nochmal aufgreifen magst. Was ein Dachai ist.
Ja, ich weiß nicht, Jan, du hast gesagt, du hast mit Dachhaien an sich, du hörst den Begriff manchmal und ich denke, so geht's vielen von unseren Hörern. Dachhai, den Begriff hört man und man liest es auch manchmal in der Presse, weil davor gewarnt wird. Letztendlich sind es Firmen, die so ein bisschen dubios ihre Geschäfte aufziehen, ähnlich wie das, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Meistens sind es eben Dachdecker, die kommen und sagen, ja, wir arbeiten 2 Häuser weiter und uns ist aufgefallen, bei ihnen am Fürst oder auf dem Dach, da ist ein Ziegellose, da sollte man mal danach gucken, wir können ihnen das gar kein Problem, wir machen ihnen das. Dann haben sie so den ersten Schritt in der Tür und dann gucken die auch nach dem Ziel und dann kommen die vom Dach und sagen, oh, uns ist aufgefallen, dass ihr bei ihnen am Dach, da sind größere Schäden, da müssen wir eine Sanierung machen, das hält so nicht mehr lang, da müssen wir gucken, dass wir das Dach so schnell als möglich neu machen. Dann bekommt man relativ schnell auch auf einem DIN A4-Zettel mehr oder weniger in Anführungsstrichen ein Angebot unterbreitet, wo letztendlich nur darum geht, dass man unterschreibt. Und dann wird ein Tag später angerüstet, das Dach wird abgedeckt und dann geht's erst richtig los. Da gibt's ganz viele verschiedene Geschichten. Auch wir hatten damit schon Erfahrung, ähnlich wie du auch. War so eine Sache, hatten wir vor 2 Jahren auch bei einer Kundin, die völlig verunsichert angerufen hatte, wo auch jemand hausieren war und sich auch auf uns berufen hat. Und dann hat sich rausgestellt, dass es eben auch eine andere Firma war. Es war eine andere Visitenkarte, hat nicht zusammengepasst. Und sie hat sich dann verunsichert. Es war eine Bestandskundin von uns, hat sich verunsichert gemeldet. Das haben wir immer wieder. Also wir haben das so 1-2 Mal im Jahr schon, dass Kunden von uns anrufen. Ja, da wäre jemand da gewesen, das Dach, da müssten wir unbedingt was dran machen, ob wir uns das nicht mal angucken könnten. Wenn wir dann vor Ort kommen, ist es maximal ein Ziegel, der irgendwie eingehängt werden muss und wieder befestigt werden muss und dann hat sich die Sache erledigt, aber es ist nicht so, dass das Dach neu saniert werden muss.
Ja, jetzt habe ich mal eine ganz dumme Frage. Ich kenne keinen Dachdecker oder Zimmerer, der gerade vor Langeweile zu Hause sitzt und sich überlegt, wie er jetzt Geschäft ranziehen kann. Also die Zimmerleute und Dachdecker, die ich alle kenne und ich kenne sehr, sehr viele mittlerweile, die, wenn du denen sagst, wir müssen das Dach neu machen, dann sagen die alle, klar, nächstes Jahr.
Ja, genau, das ist das Thema, wo man eigentlich den Leuten klar sein muss, irgendwas passt hier nicht. Also, wie du es richtig gesagt hast, kein Handwerker kann jetzt sagen, hey, Mittwoch, hier ist Angebot, Freitag steht's Gerüst, funktioniert nicht. Ja. Meistens ist die Ausführung leider aber auch echt schlampig. Wir haben Dächer aufgemacht, zum Teil, wo saniert worden sind von solchen Firmen, weil es wieder reinregnet. Man nimmt den Ziegel raus, Ziegel war neu, komplette Unterdach, alte Lattung, alles drin geblieben, keine Dämmung, neu, gar nichts.
Ja.
Und der Kunde zahlt 30.000 Euro für nichts.
Ja.
Also deswegen, es ist nicht nur, dass sie zeitig anfangen können, die Qualität passt halt auch null. Für einen Laien nicht ersichtbar. Dummerweise meistens auch gerade auf die alte Generation abgezielt, weil die einfach diese Komfortzone, es klingelt jemand an der Tür, hey, da ist was Kleines kaputt. In der Regel machen das alte Leute, weil die wollen alles safe haben, die wollen alles gut haben und die wollen keinen Ärger haben, vor allem, dass es nicht noch schlimmer wird.
Ja.
Und das, was Hanna gerade meinte, ist diese typische Taktik dann, Gerüst hinstellen, anfangen, abdecken und so wie angefangen ist, hat man dann komischerweise so ein bisschen emotional dieses, nee, doch nicht. Das macht man irgendwie in der Richtung nicht. Man lässt sich dann eher auf die Nummer ein.
Ja.
So nach dem Motto, jetzt sind sie eh schon da.
Ja, und meistens ist es halt oft so, dass dann unterschrieben wurde und dann so, sag ich mal, im Zuge der Nachtruhe kommen einem dann manchmal die Gedanken und dann denkt man sich so, aber irgendwie war das schon komisch. Seltsam, und dann wird Druck aufgebaut am nächsten Tag, wenn man dann sagt, hey, ich hätte da gerne doch noch mal jemand anderen, der sich das anguckt, dann wird Druck aufgebaut, es wird unangenehm und daran merkt man eigentlich, okay, jetzt ist man in der falschen, im falschen Stiefel. Und was ich als Indiz ganz wichtig finde, ist einerseits das, was du gerade gesagt hast, Jan, ein seriöser Handwerker, der hat jetzt nicht so viel Freizeit, dass er von heute auf morgen eine größere Dachsanierung machen kann. Und mit größer meine ich, auch ein kleines Einfamilienhaus ist eine größere Dachsanierung. Da müsste man mehr als 2 Tage Kapazität planen und das macht man nicht einfach so mal geschwind. Und ein anderes Indiz ist auch, dass man, wenn man von einem seriösen Handwerker kriegt, man in der Regel eine umfangreiche Beratung. Man bekommt auch ein Angebot, in dem die Leistung aufgeschrieben ist, also sehr detailliert auch dargestellt ist, was für ein Material wird verbaut ist. Es gibt manchmal auch eine Alternative im Bereich Blech, zum Beispiel zwischen Kupfer und Zink, dass man einfach auch 2 Alternativen ausgeführt hat. Und dann wird das Bauvorhaben entsprechend geplant. Letztendlich ist es auch so, wenn ein Gerüst gestellt wird und es steht auf der Straße zum Beispiel, dann braucht es Genehmigungen. Auch das braucht einen gewissen Vorlauf. Allein daran merkt man schon, so ein Prozess braucht Zeit. Und Stefan, erzähl doch einfach mal, wie das bei euch läuft, wenn bei euch ein Kunde anruft. Wie ist denn euer Ablauf, euer Standardablauf, damit jemand, der vielleicht jetzt gerade das hört, beim nächsten Mal einfach reagieren kann? Und vor allem, was ist deine Empfehlung? Wie reagiert man richtig, wenn so ein, in Anführungsstrichen, Dachhai vor der Tür steht? Was würdest du tun in so einem Moment?
Also grundsätzlich, egal, wenn jetzt bei mir irgendwo einer klingelt und meistens hat man ja einen, ich sag mal, Haus- und Hofdachdecker, wo entweder mal der Vater gemacht hat oder der Nachbar gemacht hat. Grundsätzlich, wenn jemand bei mir an der Haustür klingelt, das ist ja wirklich wie Staubsaugerverkäufer, ich würde kein Türgeschäft abschließen, grundsätzlich nie. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, wenn es mir komisch vorkommt und der sagt, hey, ich kann gleich anfangen, die kommen wirklich verbindlich und freundlich rüber, das steht außer Frage. Aber die haben halt echt nur ein Ziel, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kunde ist uninteressant. Das heißt, an die Innung wenden zum Beispiel, abfragen, die Firma, die gerade da waren, ist die eingetragene Innungsbetrieb? Kann man da irgendwie nachforschen? Sind die seriös? Hat man da Erfahrungen? Ansonsten vielleicht auch mit Nachbarschaft schwätzen, hast du einen Dachdecker an der Hand, den du empfehlen kannst? Also ich würde grundsätzlich immer auf einen ortsansässigen Dachdecker wechseln und ortsansässig heißt für mich in Stuttgart einfach Stuttgart. Da brauche ich mir auch keinen unten von der Alp holen, da braucht mir auch keinen aus dem Schwarzwald hochholen, das funktioniert nicht. Ansässige Unternehmen und die auch schon auf dem Markt etabliert sind, dort würde ich einfach nachfragen und dann wirklich hergehen, okay, an der Tür wird nichts unterschrieben, es wird nichts aufgeschwätzt, ich mache mir einen Beratungstermin mit einem Meister aus der Firma, der vor Ort kommt, der guckt sich mein Haus an und dann wird durchgesprochen, was funktioniert, was geht nicht. Also Haustürgeschäfte, Finger weg, Angebote von einer Seite, geht gar nicht, also mein Anschreiben ist schon eine Seite, funktioniert so nicht. Also da ist wirklich Hirn an, wirklich nachhaken, kann das eigentlich sein, dass mir jemand ein Dach für 40.000 an der Tür aufschwätzt und ich mache einen Haken dran. Beim Auto überlege ich länger. Ja. Das ist verrückt, ja. Ein Dach hält ja bloß 30, 40 Jahre.
Genau.
Also, weiß ich nicht, würde ich ein bisschen hinterfragen.
Ja. Okay, gut. Ich denke auch, kurzer Tipp noch, wenn sowas vorkommt, die beste Reaktion ist einfach, vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, aber ich habe einen Handwerker, einen Dachdecker, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, ich werde mit dem Kontakt aufnehmen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann die Türe einfach wieder schließen. Ich denke, das ist die einfachste, dann geht man auch keinen Konflikt ein, man muss nicht in die Diskussion gehen und dann hat man in Ruhe Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und wahrscheinlich lässt derjenige eine Visitenkarte da, dann kann man immer noch mal anrufen, wenn man den Bedarf hat und ansonsten nimmt man Kontakt zu seinem Vertrauensdachdecker auf oder Hausdachdecker, Haus- und Hofdachdecker und dann hat man jemanden, mit dem man sich einfach offen unterhalten kann.
Also genau. Kann ich der Hanna bloß beipflichten, Tür zu, Feierabend. Ja. Die sind wirklich wortstark, die Burschen. Ja. Also die bauen da echt Druck auf und sind unangenehm, was das betrifft. Ja. Deswegen wirklich Tür zu, Feierabend.
Genau. So, ich würde sagen, damit schließen wir dieses unangenehme Thema auch. Also genau, und steigen mal so ein bisschen ein. Du bist Dachdecker. Darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen. Warum bist du Dachdecker? Wie bist du Dachdecker geworden? Was fasziniert dich an deinem Beruf?
Ja, das ist das Schlimme, warum ich Dachdecker geworden? Es war tatsächlich nicht meine Berufswahl gewesen. Klassisch, 16 aus der Schule raus, was machst du? Ich war Praktikum, war ich beim Kfzler, durfte nur Reifen montieren in der Winterzeit. Das Thema war für mich geendet, Kfz, nein. Und dann war eigentlich so, ja, was machst du? Mein Vater ist selber auf dem Bau tätig, Maurer, mein Bruder war Zimmermann. Ja, Dachdecker war jetzt noch naheliegend. Praktikum als Dachdecker gemacht, gut gefunden, Ferienjob als Dachdecker gemacht, gut gefunden, Lehre gestartet, klassischer Weg. Und dann tatsächlich eigentlich den Beruf zur Berufung gemacht, Leidenschaft entwickelt. Also ich könnte mir heute nichts anderes vorstellen. Mega Job, macht mega Spaß. Klar, was für mich immer das Thema war, abwechslungsreich. Ich habe immer andere Baustellen, ich bin immer nicht auf dem gleichen. Ich sehe jeden Tag was anderes. Du hast andere Kunden, du gehst mal in verschiedenen Teams mit. Das ist mega spannend. Frische Luft, Höhe, klar. Also wer sich als Dachdecker zweimal irgendwas in die Richtung geht, der muss schon ein bisschen auf Höhe stehen. Also das muss einfach Spaß machen. Ja. Wenn du oben stehst, dir Gedanken machst, ist falsch. Was für mich auch das Tolle ist, jetzt sind wir absolut traditionslastig, was das Handwerk betrifft. Klar, wir schwappen so ein bisschen in die Moderne rein, aber auch wenn wir moderne Materialien haben, nichtsdestotrotz haben wir immer noch traditionelle Techniken. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man auch mit den alten Techniken neues Leben erschaffen kann auf den Dächern der Städte. Ich finde das mega, es macht einfach Spaß. Gerade wenn man jetzt im Altbausanierung ist. Ja, Hanna, du weißt selber, jedes Haus lebt, ein Haus hat einen Charakter.
Und eine Geschichte.
Eine Geschichte, ja, wo auch Menschen drin wohnen, die Geschichte hatten. Ja. Jetzt kann ich das Ding nicht einfach platt machen, runterschmeißen, feiern, machen wir neu. Funktioniert nicht. Auch wenn ich persönlich auf puristischen Glatt stehe. Keine Frage, aber geht nicht. Also das ist wirklich, dort kann man sich ein Stück weit verwirklichen, auch als Handwerker. Ja. Also ich finde es spannend, jeden Tag aufs Neue.
Ja. Da, dem gibt es, glaube ich, nichts. Was ich jetzt noch spannend finde, und zwar, das ist so ein bisschen dieses Thema, ich sage jetzt mal von uns jungen Wilden, ja, du hast jetzt gerade gesagt, die alten Materialien in die Moderne schleifen. Das Thema Digitalisierung steht ja bei euch wahrscheinlich auch ziemlich groß auf der Flagge. Und wie geht ihr damit um oder was setzt ihr bei euch im Betrieb um, was du digital nennst?
Wie stehst du dazu vor allem auch?
Also grundsätzlich stehe ich positiv der Digitalisierung gegenüber, bin jetzt aber nicht der Kandidat, der jetzt Vollgas voraus und alles, was digital sein muss, muss eingeführt werden. Ich bin eher so ein bisschen low unterwegs, wo ich sage, okay, da, wo wir es umstellen können, wo es anfällt, die Prozesse, die führen wir digital ein, ohne jetzt zu sagen, okay, jetzt muss ich das noch und das noch und das noch digital machen. Grundsätzlich, wir machen digitale Aufmaße auf dem iPad drauf. Wir haben Drohnen dabei, wo wir sagen können, wir können abfliegen. Ich selber muss jetzt den Drohnenführerschein noch machen. Das ist ein bisschen halb semi-professionell. Habe auch einen Mitarbeiter, der den Schein hat, der fliegen kann. Haben jetzt auch so eine Drohne zugelegt, mit der wir so ein bisschen experimentell unterwegs sind.
Aber sagt gerade noch, dass ihr nur low unterwegs seid.
Ja, ja, deswegen. Und das ist tatsächlich auch, wo ich echt ergänzen muss. Ich glaube, wir Handwerker, wir verstecken uns immer, weil es immer so heißt, Digitalisierung auf dem Bau schleift. Ich glaube, wir sind weiter, als viele denken. Ja. Was für uns schon so, wo man sagen, man macht digitale Aufmaße und klar, man macht halt Internetkurs. Ich versuche viele kleine, gerade was auch der Auftragslage geschuldet ist, wenn jetzt ein Kunde anfragt, Dachfenster austausch, ich mache mit dem super gerne einen FaceTime-Call, wo ich sage, zeig mir ein Fenster, zeig mir ein Typenschild, ich sehe den Raum, ich kann ein Angebot machen, ich muss nicht rausfahren. Ja. Also das ist immer die Frage, ja, für andere sagt, wow, seid ihr digital? Ich sage, ja gut, man macht halt die Not zur Tugend. Zeit einsparen. Wie kriege ich es geregelt? Wie kann ich es einfach vernetzen? Aber wie gesagt, immer mit der Prämisse, einführen gerne, wenn der Need da ist. Ja. Ich bin da eher ein bisschen noch zurückgesteckt.
Ja, beziehungsweise ist es ja schon auch so, dass man, Digitalisierung kann ein Boost sein. Es kann aber auch einfach eine Last sein, wenn man sich erstmal neue Prozesse reindenken muss. Und dafür braucht es dann auch Zeit und Raum. Und deswegen sage ich auch immer, muss Digitalisierung im richtigen Moment sein. Und deswegen sagst du ja, wenn der Need da ist, also wenn die Not da ist und ich das brauche, dann ja. Aber wenn ich jetzt einen funktionierenden Prozess habe, dann sollte ich auch, da muss ich nicht alles über Bord schmeißen und neu machen, sondern dann Schritt für Schritt an den richtigen Stellen und dann kriegt man auch so sukzessive ein Unternehmen digitalisiert. Das hat natürlich immer so die Frage, wie und was mache ich gerade.
Ja. Ja, tatsächlich. Also meistens ist immer dieser Slogan, never change running system, ist einfach nicht ganz verkehrt.
Nicht ganz verkehrt, ja.
Und dann ist immer die Frage, wie kann ich es digital umbauen und wie kann ich es unterstützen?
Wie kann ich das System quasi, so wie ich es jetzt schon mache, quasi noch verbessern? Ja, das stimmt.
Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte. Also kenne ich von uns, ist auch faszinierend. Also wir hatten ja auch wir hatten das Air-Team ja schon da. Und wie wirkt sich das Drohnen-Thema bei euch aus? Also wie kommt es auch bei den Kunden an?
Bei den Kunden finde ich es eher noch ein bisschen schwer zu vermitteln, weil immer dieser Need da ist. Ich selber bin ja kein Schwabe, ich bin zugezogen. Ne?
Ja, hört man kaum.
Und ich komme immer wieder so manchmal in diese Neigung so, ja, bei den Schwaben ist schon schwierig, wenn ich quasi etwas anbiete, wo quasi Kosten generieren müsste in der Angebotsphase, wenn ich jetzt ein Drohnenaufmaß mache, ist immer erst so, ja wie, aber ja, kriege ich das Geld dann hintenrum wieder? Das ist so, wo ich denke so, war es halt echt schwäbisch, ja, wo kann ich noch was einsparen? Grundtechnisch finde ich bei einer Inspektion ist das Thema Drohne eigentlich kein Thema. Da kriegt man es relativ gut durch, schon einfach aus dem Sichtfaktor her. Es muss keiner hoch, es muss keiner in Gefahr unnötig sich begeben, wenn ich es auch mit der Drohne abfliegen kann. Ja. Dort kriegt man es relativ gut an Mann, sage ich mal, an die Frau. Dieses klassische, hey, ich mache jetzt in der Angebotsphase, fliege ich mit der Drohne ab, kostet X, mache ich ins Angebot mit rein. Eher ein bisschen schlecht, was jetzt aus unserer Erfahrung her spricht.
Okay. Und habt ihr datenschutzrechtlich irgendwie schon mal auf die Finger bekommen, oder?
Aktuell noch gar nicht. Okay. Aktuell noch gar nicht. Aber wir sind halt noch so semi-professionell unterwegs. Deswegen, wir sind halt bei dem Kunden selber am Objekt. Wir sind auf denen seinem Grundstück. Wenn der Kunde sagt, ja, flieg, ist in Ordnung. Ja. Manchmal ist es gut, wenn der Nachbar gerade im Garten ist. Wir fliegen dann nur aufs Dach. Ja, wir fliegen nicht durch ihren Garten durch. Geht's eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, wir sind halt echt noch semi-professionell unterwegs. Wir machen das nicht auf großen Objekten. Wir fliegen jetzt keine innerstädtischen Sachen an, wo ich sage, irgendwie Kirchen, Kloster oder irgendwas in der Richtung, lass mal aus aktuell.
Ja. Das ist, glaube ich, im Großraum Stuttgart, wenn man in der Innenstadt tätig ist, Innenstadt, dann ist es immer noch mal eine andere Herausforderung und eine andere Nummer. Aber ein bisschen weiter draußen, wo man wirklich im Privatbereich tätig ist, direkt am Kunden, ist es nochmal was anderes, das stimmt. Wie ist es denn? Du hast vorhin gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht als Dachdecker, dann hast du deinen Meister gemacht und bist jetzt in der Geschäftsführung tätig, richtig?
Ja, ich habe nach dem Meister parallel dann das bisschen diesen Drang entwickelt, okay, irgendwie willst du was anderes machen, irgendwas willst du besser machen. War dann mal auf dem Sprung, ich mache mich gänzlich neu selbstständig und ich starte komplett neu. Habe dann parallel noch meinen Betriebsort im Handwerk aufgezogen, während der Arbeitszeit, und dann hat es sich jetzt ergeben, in der Firma, wo ich jetzt seit 8 Jahren tätig bin, einfach in die Geschäftsführung reinzuwechseln und das zu übernehmen, und bin jetzt auch einer der beiden Inhaber der Firma und seit Januar jetzt offiziell Geschäftsführer eingetragen und versuche gerade alles umzubauen und neu durchzustarten.
Neu zu strukturieren.
Wie ist Passt das? Gut zu Corona.
Wie ist es? Hast du dann auch noch Zeit auf der Baustelle in dein Handwerk zu leben, oder fehlt dir das manchmal, oder sagst du, nee, das ist die Mischung macht's und eigentlich ist es so ganz cool? Wie ist so dein Arbeitsalltag?
Also mein Arbeitsalltag ist eigentlich leider nicht das, was dem leidenschaftlichen Handwerker aus der Seele spricht. Also reiner Bürojob ist es nicht, bin ich auch nicht leidenschaftlich dabei. Ich mache das gerne, ich mache das alles, ist kein Thema, aber wenn jetzt wirklich ein Handwerker fragst, hey, wie schaut's aus, Schreibtisch oder raus? Raus. Und das spielt das Wetter auch keine Rolle, ganz klar. Ich versuche immer mehr, das wieder umzubauen. Früher war man da dran so, hey, ich muss runter vom Dach, ja, ich will rein, ich will meine Knochen schonen. Und mittlerweile sitzt halt echt dran und beneidest so die Handwerker, die rausfahren, ja. Und versuche das gerade auch wieder so ein bisschen reinzumachen, also 1-2 Mal im Jahr auf den Baustellen, gerade da, wo es brisant ist, wo es brennt, fahre ich mit raus. Wenn manchmal Material, ein Mitarbeiter nie ist, es fällt dann aus, ist krank, es muss weitergehen, gehe ich gerne mit raus. Versuch's aber gerade auch wieder zu strukturieren, dass ich sage, okay, ich habe innen jemand, der mich ersetzt, und ich kann gerne mal, zumindest ist es geplant, auf Dauer einen Tag die Woche mit raus. Bringt da zwei Vorteile mit sich. Zum einen, die Jungs sehen, hey, der kann auch. Und zum anderen hast du die Relation, okay, ist das, was ich eigentlich kalkuliere an Zeit, ist das realistisch, ist das umsetzbar? Passt das überhaupt auf den Markt? Deswegen, also lieber gerne raus, klar.
So, du willst dann quasi so eine Mischung haben. Hat es auch ausbildungstechnische Gründe, weil du dann einfach draußen an den, sag ich mal, an der Front, an deinen Jungs mit dran bist und deinen Mädels vielleicht und da auch mal in einer Situation mal ein bisschen als, ja, Wissens, Pool dienen kannst und dein Wissen weitergeben kannst, direkt in der Situation?
Also zum einen direkt in der Situation macht das super Sinn und zum anderen, alle, die sich selbstständig gemacht haben, haben ja ein Stück weit irgendeine Vision im Kopf, ja, warum sie was anderes machen wollen oder vielleicht Prozesse, die vorher eingegliedert waren, die ein bisschen schleifen, wieder neu auf Vordermann zu bringen. Das kannst du einfach direkt am Mann auf der Baustelle deutlich besser umsetzen. Also ich kann im Lager viel erklären, fahr raus, 10 Minuten, das Thema ist geschwätzt. Also von dem her macht es definitiv Sinn, wieder mehr rauszugehen.
Ja, und du hast deine Leidenschaft.
Und ich habe die Leidenschaft wieder gefunden.
Okay. Ja, das kenne ich, das Thema.
Ist ganz lustig, jeder wollte immer runter und will ins Büro und wenn es soweit ist, dann so nach ein paar Jahren so, oh.
So ein bisschen wieder mal wieder raus, das stimmt schon, ja.
Ja, das ist schon, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mittlerweile wieder auch so viel im Büro und ich finde es wahnsinnig störend. Also ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, ich trage jetzt immer Arbeitshosen zum Büro arbeiten und einfach nur so, und da ist auch immer ein Meter, da ist immer alles drin.
Das fürs Feeling, oder was?
Genau so. Ich sitze den ganzen Tag im Büro und habe Meterstab und habe Schraubenzieher und habe alles am Mann eigentlich. Und so innerlich denke ich mir, ja, weil es kommt bestimmt ein Anruf so. Und da kann ich dich ganz ganz arg nachvollziehen, weil so geht's mir auch die ganze Zeit. Und dann denke ich mir immer, ja, aber irgendwie kommt dann doch kein Anruf und dann bleibe ich doch im Büro. Und was dann schon immer ein bisschen schade ist. Aber ich freue mich tatsächlich, in 2 Wochen habe ich einer meiner Mitarbeiter im Einsatz und da haben wir 2 Projekte, die ich machen muss. Und dann muss ich dann für ihn übernehmen. Ich freue mich eine ganze Woche lang direkt zu machen.
Das ist wunderbar. Das ist
richtig super. Das wird richtig super. 2, 3 Tage lang nur Baustelle. Das wird ein Traum. Und dann halt die Katastrophe, eine ganze Woche lang im Büro sein, weil das, was du in der Woche verpasst hast, das muss dann nachgearbeitet werden.
Das ist halt die andere Seite der Medaille.
Das stimmt, ja.
Wenn wir jetzt gerade beim Dreck angelangt sind, das ist ja einer der Gründe, wo du auch gerade gesagt hast, alle wollen immer ins Büro und dann, wenn wir drin sind, dann wollen wir doch wieder raus. Merkt man jetzt in Corona auch durch das ganze Homeoffice und auf einmal wollen sie dann doch wieder alle draußen unterwegs sein. Oder es gibt ja auch unzählige Geschichten, wie, weiß ich nicht, einer vom Banker aus Frankfurt auf einmal Currywurstverkäufer wird oder wie auch immer. Was sind so die Klischees, die dich am meisten stören im Handwerk oder die auch das Schaubild Handwerk so zerstören?
Also das, was mir, wenn mich jemand sowas fragt, was mir immer grundsätzlich in den Kopf kommt, ist dieses wirklich in Anführungszeichen Baubudenrülps. Das habe ich irgendwie tatsächlich so im Kopf verankert. Genau.
Also Baubudenrülps.
Der Baubudenrülps.
Schreib mal auf, das ist ein Folgetitel.
Das ist tatsächlich so, ich komme nicht von Baden-Württemberg, bei uns war das immer so gang und gäbe, der Baubudenrülps, das sind so die Handwerker, die überall in die Ecken pinkeln, ja, die spucken, die rülpsen, unfreundlich sind, immer den Arsch draußen haben, wenn sie durch die Gegend laufen, nur Dreck hinterlassen und wieder von der Baustelle gehen und Bombeneinschlag. Und das ist das Handwerk einfach gar nicht mehr. Null. Es gibt kein Alkohol auf den Baustellen. Die Mitarbeiter. nein, deswegen, es ist so ein Thema, auch bei uns in der Firma, tagsüber Alkoholverbot, fertig, ja, aus, klar. Das gibt's nicht mehr. Ja. Es muss auch niemand seine Kippen durch die Gegend schnipsen. Bei uns sind alle der deutschen Sprache mächtig, die ich auf die Baustelle schicke. Wir haben einheitliche Anziehordnung, wir sind angezogen. Das ist vorbei irgendwie. Ich weiß nicht, da leben viele noch.
Beim Kunden.
Das ist das nächste Thema, ja. Wie oft ich irgendwo zum Kunden komme, ja, wie, Sie sind ja schon 5 Minuten vorher da. Ich sage, ja, wir hatten ja auch einen Termin. und das ist das, was ich immer sage, dieses so klassische, früher dieser dreckige Handwerker, wie manche im Kopf haben, der existiert eigentlich nicht mehr. Also zumindest nicht eine Generation, die jetzt nachrutscht, finde ich nicht mehr. Also deswegen, das ist für mich dieses Klischee, wo alle sagen, nee, geh nicht auf den Bau, das ist nur dreckig und da sind nur Assis unterwegs. Ja, das ist es einfach nicht.
Das stimmt, ja.
Da hat sich viel getan, viel gewandelt, gerade auch jetzt die Generation, was ihr zwei auch seid, die nachrutschen, das ist nochmal ein ganz anderes Denken drüber nach. Das ist nicht mehr.
Ja. So weit sind wir auch altersmäßig nicht auseinander. Also das
ja, eine kleine Ecke ist noch. Also wenn ich mir jetzt den Bart von mir vergleiche und von Jan vergleiche, dann...
Dann ist meine einfach voller, aber weißer.
Aber ich habe weißer.
Ja, dafür sind meine Haare weiß. Ja, also ich kann es ja auch bestätigen, bei uns ist ja auch so, wir haben ja alle Mitarbeiter haben bei uns iPads und iPhones und so und da ist schon, also vorhin ist einer ganz aufgelöst ins Büro gekommen und gesagt, mir ist das Handy runtergefallen, es ist jetzt ein bisschen kaputt und so. Und das war, wo ich auch dachte so, Wow, okay, dem geht's jetzt richtig schlecht deswegen so. Und es war aber sein Privat-Handy und dann konnte ich halt leider nichts machen. Es war halt sein Privat-Handy, was untergefallen ist.
Blöd gelaufen.
Aber das Geschäftshandy war noch ganz. Und da war nur mein Privates. Ja, okay,
was glaubst du, hilft am meisten, um diese Klischees aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen? Was ist so dein Ansatz, da dagegen anzukämpfen, sag ich jetzt mal?
Also mehr in die Öffentlichkeit gehen, das Handwerk wirklich nach außen hin zu präsentieren, wie es tatsächlich ist, so wie ihr es jetzt auch mit dem Podcast macht, ist ein super Medium, wo man es machen kann. Ich glaube, die meisten Handwerker haben zumindest mal einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account, wo sie gerade viel streuen und dann nicht nur unbedingt immer diese lustigen Bilder, hey, wir machen coole Sachen auf dem Dach, wo tatsächlich auch ein bisschen Traffic herkommt, wo sagt, okay, passt auf, so habe ich es jetzt auch ein paar Mal gemacht, wenn ich auf die Baustelle gekommen bin und wir haben irgendwas aufgemacht, weil ein Wasserschaden war jetzt im Flachdachbereich und da ist halt einfach der Ablauf nicht eingebaut, wird oben zugeschweißt, 5 cm Loch drin, dass das Wasser in der Mitte halt reintrifft. Das geht halt nicht gut. Und sowas versuche ich halt immer so hinzuprangern. So ist es ausgeführt, sollte nicht sein. Kunde, deswegen zahlst du halt auch bei richtigen Firmen mehr, aber dafür hast du Ruhe, die nächste Zeit und kein Wasserschaden.
Ja.
Und ich denke, dort müssen wir einfach mehr hin. Viele Handwerker, die ich kenne, ich glaube, Hanna, du bist auch stark in der Richtung unterwegs, in Schulen, auf Messen, auf Azubi-Tage gehen, wirklich, um den Leuten was näher zu bringen. Ich merk's immer wieder, wenn wir in den Schulen unterwegs sind, auf diesen, die haben oftmals so ein Was will ich mal werden Tag, wo man hingehen kann und dann wirklich oft an die Eltern rantreten und dort ist eigentlich schon der Hund begraben, wo die sagen, ja, aber mein Kind soll studieren, soll es mal besser gehen, wo ich sage, boah, wie definierst du besser, ja?
Nee.
Also ich habe viele im Bekanntenkreis, die steigen halt nach 5-6 Jahren in der Industrie wieder aus, weil die einfach die Birne durchgeraucht ist. Also ich frage, was ist immer besser, ja? Also ehrliches Geld verdienen kann ich mit beiden. Also unabhängig
und auch
Industrie.
Gutes Geld verdienen.
Tatsächlich ist es auch so ein Klischee, wo es immer heißt, im Handwerk verdienst du nichts. Also weiß ich nicht, kann ich nicht so bestätigen als solches. Ja. Wenn man es gegenrechnet für das, was man macht und wie gesagt, es in der Regel im Handwerk sinnstiftend ist. Ja. Also du gehst positiv nach Hause und deswegen ist immer die Frage, wie messe ich besser?
Ja.
Aber das ist in den Köpfen verankert. Wir haben viele Vertrauenslehrer mittlerweile hingekriegt, die jetzt an die Schüler wieder rantreten und sagen, hey, im Handwerk, da kannst du auch viel machen. Im Handwerk kannst du dich weiterentwickeln, du kannst auch dich selbstständig machen.
Ja, du kannst deine Karriere ist ja auch genauso offen wie in allen anderen Bereichen auch. Und vor allem kannst du dich selbst verwirklichen ein Stück weit und dem, was dir liegt. Du hast vorhin von Leidenschaft gesprochen. Ja. Da liegt ja auch oft, sei jetzt mal, dieses Thema, ich mache erst ein Studium, Ding, Dang, und dann nach 10 Jahren suche ich mir was anderes und gehe segeln über die Weltmeere, weil ich eben wieder auf der Suche nach mir selbst bin. Ich glaube, da ist auch viel in unserer Gesellschaft kaputt gemacht worden in den letzten Jahren mit diesem Drang immer höher, schneller, weiter. So, und das ist so ein Thema. Ich finde aber, das an die Öffentlichkeit gehen ist das eine. Ich habe für mich jetzt entdeckt, mir persönlich ist das aufgefallen in meinem persönlichen Umfeld, dass ich im Gespräch mit Freunden zurzeit trifft man sich nicht so viel mit Freunden, aber wenn man im Gespräch ist, dass viele über ihren Job reden, beim Porsche, bei weiß der Geier, irgendwo aus der Industrie, aber wenn ich dann weiß, okay, ich selber bin Handwerkerin, der mir gegenüber sitzt, ist vielleicht auch Handwerker. Wir sprechen oft in unserem privaten Umfeld zu wenig über das, was uns ausmacht, über die Leidenschaft zu unserem eigenen Beruf. Wenn wir darauf angesprochen werden, dann geht die Rakete hoch, dann geht's los. Aber von uns aus, dass wir mal so, von uns aus das so im privaten Umfeld auch ein bisschen weitertragen, da hapert es manchmal, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, da müsste man auch einfach ein bisschen mehr die Werbetrommel fürs Handwerk rühren.
Was ich noch dazu sagen wollte, ist, das hatten wir jetzt auch in der Folge mit Benny Fleig von der Firma Rittersport. Der hat ja auch gesagt, im Endeffekt, du hast einfach wahnsinnig viele Freiheiten, wenn du ein Handwerker bist. Und er hat sie natürlich jetzt auch bei der Firma Rittersport, aber wir zum Beispiel in unseren Betrieben hast du ja meistens auch, da sind die Wege kürzer, du kannst zu deinem Chef gehen und sagen, hey, mir ist heute aufgefallen das.
Yeah.
Oder neulich kamen ein paar von meinen Mitarbeitern und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Checkliste vorbereitet, können wir die so einsetzen? Und einfach quasi sage ich, ja, natürlich, mach, super.
Und da ist der Mitarbeiter halt auch der Kopf und das Gesicht
genau,
und der Name dazu.
Genau,
ja? Das ist nicht einfach nur Nummer und wenn es mal dumm läuft, Nummer muss weg.
Ja,
das ist einfach familiär geprägt. Deswegen, das ist auch so ein Thema, aber wie Hanna schon sagt, ich glaube, wir Handwerker sind ja schon doch eher raubeinig unterwegs, aber ist nach außen so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen eher underdressed. So, genau. Ja, halb so wild, alles gut.
Ich bin nur
Dachdecker. Ich bin nur Dachdecker, ich bin nur Handwerker, ja. Wo einer in der Street da steht, ja, ich bin beim Daimler, ich bin da E4, ich bin da das, ja. Also da ist irgendwie die Außenwirkung deutlich stärker.
Anders,
also wir verstecken uns tatsächlich vor dem, was wir sind, obwohl wir uns nicht verstecken müssten.
Du hast gerade eben in deiner Ausführung gesagt, es ist sinnstiftend, man macht wirklich auch was im Handwerk, man kann sich selbst verwirklichen. Wie definierst du für dich denn Erfolg?
Das ist tatsächlich so ein Spiel für mich. Ich habe mich so ein bisschen versucht, darauf vorzubereiten hier auf euch beide, ja, dass das auch nicht im Worst Case endet. Und ich bin echt bei dieser Frage so ein bisschen ins Hadern gekommen. Was ist Erfolg? Ja, ich war erst in Richtung monetär unterwegs und bin dann eigentlich abgebogen, dass es mit dem monetären Ansatz überhaupt nicht in Erfolg endet bei mir. Und tatsächlich eher für mich jetzt gerade auch mit der Selbstständigkeit die Chance, die ich hatte, einfach diese Freiheit zu haben, mit Leidenschaft an irgendwas ranzugehen, wo ich, wie gesagt, was Sinnstiftendes machen kann. Im besten Fall geht's auch noch positiv aus, ja. Und dort fühle ich mich dann einfach bestätigt und erfolgreich. Also ich würde das darüber Erfolg definieren. Also ich habe tatsächlich erst mich so leiten lassen, so, ja, was ist Erfolg? Und bist du erfolgreich, wenn du das und das auf dem Konto hast, wenn du dir das Auto leisten kannst? Und bin dann echt so abgebrüht und dachte, nee, eigentlich hat mich immer das zufrieden gemacht, was ich draußen mit den Händen aufgebaut habe. Und wenn dann unten, ich meine, ihr kennt das, ja, du stehst dann an einem Tageswerk und denkst, ja, war gut heute. Mhm. Dort fühlst du dich erfolgreich.
Mhm. Ja, stimmt.
Also du definierst dich über Taten statt über das Geld. Ja, das ist tatsächlich ein riesiges Thema natürlich. Was ist Erfolg und was ist erfolgreich? Ist jetzt beim Daimler ein E4 zu sein erfolgreich oder ist es erfolgreich, x Menschen ein Dach über dem Kopf gemacht zu haben?
Das ist halt der Punkt mit dem, was ich meine, sinnstiftend tatsächlich auch. Ja.
Ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich finde Erfolg, wir haben natürlich eine Definition von Erfolg, klar. Aber am Ende des Tages ist Erfolg für sich selber zu definieren eine sehr persönliche Angelegenheit. Und die kann man gar nicht auf alle drumherum überschütten, sondern jeder für sich selber definiert Erfolg anders, so wie du es jetzt gerade auch für dich selber definiert hast.
Nichts ist falsch, ja. Das ist halt das nächste Thema.
Genau. Und am Ende des Tages ist es so, wie es sein soll, ja, wenn du dich wohlfühlst und wenn du dieses Gefühl hast, das du gerade beschrieben hast, und das ist das für dich, wo du sagst, das ist Erfolg, das ist für jemand anderen was ganz anderes. Der kann sagen, okay, ich fühle mich erfolgreich, wenn ich eben mir mein Porsche, mein Daimler etc. dann mal geleistet habe.
Ja, mein Vater. Ich fühle mich erfolgreich, wenn ich gar nichts gemacht habe.
Oder ich fühle mich erfolgreich.
Kann auch sein, ja. Wenn du sonst immer eingespannt bist, nonstop schaffst, ja. Und dann wirklich es geschafft hast, dich am Wochenende einfach mal auf die Couch zu flacken und nichts zu tun, ist auch erfolgreich. Ja, also definitiv.
Das ist zum Beispiel bei mir mittlerweile. Ich habe Jahre darauf hingearbeitet, dass ich von Freitag bis Montag keine Mails mehr lese. Also quasi Freitagnachmittag bis Montagmorgens gehe ich nicht mehr irgendwie an den PC. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat lange gedauert. Das war ein harter Kampf. Weil wenn du dann halt am Laptop so, ja gut, ich guck kurz rein so. Und das ist fürchterlich, weil das zerstört dir so viel. Und ich weiß zum Beispiel noch, am 24. kurz in meine E-Mails reingeguckt. Und dann habe ich eine Mail von einem Kunde gekriegt, der hat mir eine dumme Mail an Heiligabend morgens geschrieben. Und dachte ich mir, was für ein dummer Kunde, der mir morgens an Heiligabend eine Mail schreibt. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber du bist jetzt nicht besser, weil du bist jetzt auch noch hier. So. Und da bin ich mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sage, alles klar, Freitag 16, 17, 18 Uhr geht das Ding aus. Und dann wird es aber Montag 7.30 Uhr erst wieder oder 7 Uhr wieder angemacht. Und vorher zwischendrin ist wirklich, mach vielleicht was in der Firma, aber keine Mails und kein Dings. Und da muss ich echt sagen, das ist zum Beispiel auch eine so der Sachen, wo als Erfolg einfach das Abschalten, das ist einfach so, so lernen zu chillen. Das ist ja, glaube ich, was vielen bei uns Handwerkern und Unternehmern einfach auch eins der wichtigsten Dinge ist, einfach zu chillen lernen. Und es ist ja nicht nur die Unternehmer, sondern auch Bauverantwortliche haben da häufig das Problem. Also ich kenne viele, die sich dann da wahnsinnig reinsteigern und dann halt einfach, weil sie es nicht gewohnt sind, oder weil sie Angst haben zu versagen. Und Erfolg heißt ja auch ein bisschen, die Angst abzulegen, zu versagen.
Hast du da für dich so Tools? Also dieses Mails abstellen ist ja auch so eine Form von, baue mir selber meine Struktur drumherum. Hast du für dich auch sowas eingeführt? Ich meine, du hast dich ja auch reinentwickelt in deine Position. Hast du für dich selber irgendwie störungsfreie Zeiten etc., wo du einfach Zeit hast für dich oder wo du Ruhe hast, Angebote abzuarbeiten etc. oder sowas?
Jetzt tatsächlich, ich versuche es gerade zu strukturieren, wobei es jetzt gerade auch mit der Marktsituation nicht einfach ist, weil einfach da die Zeitfenster, die du mal geschaffen hast, bist du jetzt gerade dabei, wo kriege ich Material her, muss mich immer rechtfertigen, warum komme ich nicht und warum ist das Material noch nicht da, das frisst gerade so ein bisschen Zeit weg, aber tatsächlich habe ich mir eingeführt, Montag ist Bürotag, ich fahre auf keine Baustelle, ich schaue mir nichts an. Grundsätzlich, das Thema E-Mail ist wirklich ein heißes Thema. Am Wochenende gucke ich in der Regel gar nicht mehr rein. Ich habe mir das sämtliche Verknüpfungen von irgendwelchen mobilen Geräten komplett gelöscht und runtergemacht, weil du immer dann, da kann ich ja Sonntag auch geschwind reingucken, wenn ich schon dabei bin. Und wie Jan schon richtig gesagt hat, meistens ist eh nur Müll drin, wenn du dann dem Tag reinguckst und die Warte startet schon blöd. Und ansonsten, ich gucke in der Regel früh einmal meinen Mail-Account rein, schaffe die alle ab, guck um 2, um 3 nochmal rein, um zu wissen, okay, ist was Wichtiges für den nächsten Tag. Alles, was geschoben werden kann, wird am nächsten Tag früh wieder abgearbeitet. Also Mail halte ich mich nicht auf. Mhm. Und ansonsten wirklich versuchen, Freitag habe ich so einen Tag eingeführt, wo ich sage, okay, das ist so ein Weekly, ich mache einfach Retro. Ich fahre jeden Freitag die ganzen Baustellen früh komplett ab, einfach mit den Jungs zu sprechen, hey, was lief gut, was lief schlecht die Woche, dass man das im Prinzip dann im Büro, Montag haben wir so einen Wochenausblick, wo wir im Büro dann nochmal durchgehen, okay, was lief denn schlecht, warum lief es denn schlecht oder was können wir besser tun? Mhm. Und habe dann hinten raus den Tag, wäre ich aktuell noch unterstützt. Also außerhalb von der Firma kommt immer jemand und ergänzt mich so ein bisschen, wo wir so ein bisschen Strategie, Ausrichtung, Marketing, was wollen wir umbauen, was wollen wir machen. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt neu übernommen, wir bauen gerade viel um, wir machen andere Prozesse rein. Und dort versuche ich immer die Tage zu blocken. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag komprimiert auf die Tage Baustellen. Und ansonsten ist eigentlich versucht, Büro zu halten.
Jetzt habe ich aber mal eine blöde Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt ist mir tatsächlich wirklich entfallen. Wow.
Gut, das kommt wieder.
Oh, ich habe es gerade noch vor mir gehabt und dachte, das ist eine richtig gute Frage.
Ich kenne das.
Ich weiß nicht. Genau. Wenn du freitags quasi mit den Mitarbeitern, du fährst dann quasi dann freitags deine Baustellen ab und quasi die klagen dir dein Leid. Und wie gehst du dann damit um, dass du dann, du kannst ja bis Montag dann theoretisch nichts ändern.
Richtig. Ich fahre das ja nicht rum.
Nimmst du das 2 Tage dann mitten in dein Wochenende? Bist schlecht drauf am Wochenende? Oder wie gehst du damit um?
Nee, gar nicht. Also meistens, also entweder haben sie ja kurzes Leid und da geht es in dem Fall auch wirklich so, was läuft gut, was läuft schlecht. Nicht unbedingt immer nur auf die Arbeit bezogen. Ja, bei manchen kommt ja früh schon rein und du kennst ja deine Schäfchen. Yeah. Ne? Und du siehst schon früh, oh, das Gesicht heute passt nicht, da ist irgendwas. Egal ob privat, daheim oder im Geschäft. Und dort versucht man so ein bisschen abzugrätschen, okay, was ist eigentlich? Ich kann meistens die Sachen nicht in 2 Tagen regeln. Aber wenn wir immer wieder so einen regelmäßigen so einen Termin haben, erstens, die gewöhnen sich dran, die öffnen sich, die sprechen eher drüber. Man kann viele Sachen vorab schon mal abbiegen, was wo ich sage, oh Gott, halb so wild, hey, jetzt komm, wenn du damit eher gekommen wärst, hätten wir jetzt gar kein Problem gehabt. Und dann haben wir einmal im Monat haben wir ein Team-Meeting, wo wir uns alle zusammensetzen und dort kann man irgendwie sagen, okay, passt auf, wir haben diesen Need auf der Baustelle gehabt, die Lösung könnte ich mir jetzt vorstellen, was sagt ihr dazu? Und dann versuchen wir das ganze Thema zu lösen. Unabhängig, ob es jetzt private Themen werden, klar, privat gehandelt. Aber was Baustellen betrifft, ich versuche das eigentlich, die Struktur jetzt aufzubauen, zumindest mit den Vorarbeitern. Du kannst dir nicht jeden schnappen, aber die Vorarbeiter zumindest aktiv mit zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, pass mal auf, das läuft irgendwie nicht ganz cool auf den Baustellen. Was können wir ändern? Also das Problem, weil du sagst, ich nehme es für mich mit. Also ich nehme für mich nur diesen Vorsprung mit. Ich weiß es eigentlich 2 Tage eher.
Okay.
Aber spätestens in der nächsten Woche wissen es die Vorarbeiter in der Vorarbeiterrunde auch und dann müssen wir gucken, wie können wir es umbauen.
Okay. Ja, das war mir nur, weil es klang jetzt quasi so, ich saug auf und dann bin ich übers Wochenende in meinem Kopf dabei, die Probleme zu lösen. Und das ist ja zum Beispiel auch eine der, was ich jetzt gerade meinte, aber du kannst dir dein Wochenende ja nicht freischaufeln, wenn du dich davor mit Problemen volllädst.
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist auch eine Einstellungssache, gell?
So ein bisschen. Ja, Wahnsinn. Also ich kann gut abschalten. Ich habe das Talent mir beibehalten, wenn ich ins Wochenende gehe, ist Wochenende, unabhängig, ob das Wochenende jetzt am Samstag beginnt oder am Freitag. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich daheim bin, abschalten und meistens hilft es dann tatsächlich, man kocht was, man geht raus, man geht einfach Kopflüften und beim Kopflüften kommen ja meistens dann die besten Ideen zurück und man sagt, hey, aber das kann ich doch eigentlich relativ einfach lösen, funktioniert gut.
Ja, also bei mir, zum Beispiel bei mir ist es genau andersrum, weil bei mir ist quasi das Ziel immer, dass ich am Freitag dann spätestens die Folgewoche oder die 2 Folgewochen geplant habe, damit ich quasi ins Wochenende gehe und sage, alles klar, die nächste Woche, selbst wenn ich jetzt am Montag ausfallen würde, was ja auch quasi ein bisschen der Backup-Plan vorschreibt, wenn ich jetzt am Montag ausfallen würde, die Jungs würden erstmal die nächsten 1 bis 2 Wochen weiter wissen, was sie morgens und abends zu tun haben. Ja. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich quasi mir freitags anfange zu wissen, was ich am nächsten Tag, also natürlich gehen unsere Baustellen meistens irgendwie 1-2 Tage oder vielleicht mal einen halben. So im Vergleich zu euch, ihr seid dann ja wahrscheinlich mal 1-2 Wochen irgendwo oder
das
wenn es länger ist. So. Ja, nee, das war jetzt einfach nur quasi, weil so es sehr einfach so die unterschiedlichen Strukturtypen gibt. Ja.
Ja. Das war jetzt viel Input.
Viel Input, cool, viel Dach.
Vieles, viel Input, viel Dach, aber ein cooles Gespräch, so über Dachhaie bis hin zum Alltag. Kommen wir zum Ende von der Folge. Stefan, Tradition ist, dass der Gast das letzte Wort hat und unseren Zuhörern noch was mitgeben darf. Ich verabschiede mich an der Stelle, Jan. Verabschiedet sich auch an der Stelle.
Tschö.
Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Was willst du unseren Zuhörern noch mitgeben?
Also ich kann bloß jeden echt empfehlen, egal welchen Weg ihr beschreitet, genießt den Weg. Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist die Ankunft. Also ich würde es tatsächlich, jeder Step ist wichtig und klar, als Handwerker wäre es jetzt schlecht, wenn ich nicht sagen würde, ja, macht, was ihr wollt. Nein, sei schlau und geh auf den Bau. Und in diesem Sinne, ciao.